Es ist wieder soweit, eine weitere Folge der Reihe Therapeutin packt aus mit meiner wundervollen, einzigartigen Expertise der Co-Autorin Marianne Joanneau von unserem gemeinsamen Buch Emotional frei mit Lipödem. Jetzt vorbestellen, überall wo es Bücher gibt, Thalia, Amazon, die Buchhandlung um die Ecke. Und ich freue mich sehr, dass es heute um ein sehr persönliches Thema für mich geht und für dich sowieso die große Mission, was für mich Lipödem ist, ist für dich ADHS. Hallo, liebe Marianne.
Hallo, Caro. Wie schön, dass wir uns wiedersehen. Ich habe dich vermisst tatsächlich und ich bin froh, dass wir wieder einen Raum haben, wo wir uns austauschen können.
Genau, und heute geht es um ein ganz großes Thema, aber das geht los nach dem Intro.
Moin, Giorno Sprottenflotte und herzlich willkommen bei Mutmaschen, dem Podcast für dein gutes Leben mit Kompression. Ich bin Caroline Sprott, auch bekannt als die Powersprotte, die Mutti der Lipödem-Community. Und mit diesem Podcast möchte ich Menschen mit Lipödem und Lymphödem dabei unterstützen, stressfrei ihr Selbstmanagement zu meistern, um Schmerzen zu lindern und sich endlich wieder selbstbewusst und wohl in ihrer Haut zu fühlen.
Du hast eine große Mission auf dieser Welt. Nicht nur Menschen in ihrer psychischen Entwicklung zu helfen und zu begleiten, sondern du hast ein großes Thema, was du gerade in Richtung Frauengesundheit als Amazone und als Galionsfigur angehst.
Ja, das ist das Thema ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom, so heißt es. Aber ich bin gar nicht so ein Fan davon. Ich würde es eher nennen, das Phänomen der Besonderheiten und vor allem der Besonderheiten in der Regulation. Also es ist tatsächlich ein Phänomen der Dysregulation. Und wo eine Sache dysreguliert ist, sind viele Sachen dysreguliert, unter anderem vielleicht auch die Fettzellen. Und da ist die Überleitung zum Lipödem. Ich habe dazu lange geforscht, weil ich eben gesehen habe, dass die weiblich sozialisierten Menschen, die ich begleite, bei meinem Steckenpferdthema ADHS, ganz häufig diese Komorbidität haben, Lipödem. Und also ADHS, das mache ich schon ganz lange generell. Also das heißt ja eigentlich Neurodivergenz, aber da kommen wir wieder zu dem Spruch, den wir beim letzten Mal verteilt haben zum Mitnehmen. Eine Birke ist keine schlechte Tanne. Divergenz würde ja bedeuten, alle müssen Tannen sein. Und wenn du nicht bist wie eine Tanne, dann bist du eine divergente Tanne. Dann bist du quasi eine abweichende Tanne, eine schlechte Tanne. So, und das ist aber
ein Mängelobjekt. Ein Mängelexemplar.
Ja, genau, ein Mängelexemplar. Und das ist ja nicht der Fall, sondern es gibt eben, was wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben, verschiedene Körper. Da gibt es eben eine Diversität und es gibt eben auch verschiedene Funktionsformen von Gehirnen. Und unter anderem ist eben ein sogenanntes neurodivergentes Gehirn, so wie das pathologische Paradigma das nennt, eben ein Gehirn, das ein bisschen anders funktioniert, genauso wie Gehirne von Menschen auf dem autistischen Spektrum und oder Hochbegabung und oder die kombinierte Form. Da gibt es ja ganz viele mannigfache Kombinationsmöglichkeiten. Und ja, es geht mir darum, aufzuklären, eben genau das, was wir auch in Bezug auf Lipödem machen, dass es nicht darum geht, sich anzupassen oder zu verändern oder gar zu heilen, weil diese Dinge sind in der Form nicht heilbar, sondern sie sind, was sie sind. Und es geht darum, sich zu akzeptieren. Und ja, da ist uns aufgefallen, dass eben das Thema ADHS ein großes Thema ist, das ganz viele betrifft. Und auf der Reise gemeinsam haben wir irgendwie so festgestellt, okay, Caro, du hast öfter immer wieder versucht, irgendwas für dich zu tun, ne, dich da auch irgendwie zu strukturieren mit der Kompression.
Wir wollten eigentlich nur ein Buch schreiben, Marianne. Ich wollte doch einfach nur ein Buch schreiben mit dir.
Und dann kam das irgendwie aber so, ne, so.
Leute,
so,
schreibt so zum Vorschein. Ergotherapeutin und dann seid ihr auf einmal mit einer Wahrscheinlichkeitsdiagnose.
Zusatzdiagnose kommt.
Genau, richtig.
Ja, weil du dich halt immer wieder gefragt hast, so Mensch, du warst immer wieder auch motiviert und dann hast du so gemerkt, okay, aber der Alltag oder die Gedanken oder die Erschöpfung haben dich eingeholt. Ne? Das war ja so ein bisschen auch manchmal ein emotionaler Moment. Ich weiß nicht, ob du das teilen willst, aber es war beruflich.
Wir lassen die Kompressionsstrumpfhosen runter, ist kein Problem. Wo, wenn nicht hier? Ne? Der Mehrwert des Podcasts soll sein, dass wir hier die Kompressionsstrumpfhosen runterlassen. Ich bin eine totale Durchzieherin. Ich bin ein richtig harter Brocken. Ich habe eine sehr starke Willenskraft. Und das ist eines meiner größten Talente. Ich kriege das von ganz lieben Menschen gesagt, wenn wir dieses Ritual, was ich immer in meinen Live-Lesungen teile, durchziehen. Und das mache ich regelmäßig, immer wieder neu, weil du veränderst dich ja alle paar Monate eigentlich mit deinen Ansichten auch und mit deinen Talenten. Das wächst alles so vor sich hin, wenn du es zulässt. Und ich habe öfter gehört bekommen, dass ich eine sehr willensstarke Person bin und ich ziehe durch auch über manche Grenzen hinaus. Das verfeuert aber natürlich so viel an Energie, dass ich dann danach völlig zusammenklappe. Und ich habe mich sehr oft gefragt, ob ich vielleicht einfach nicht willensstark genug bin oder ob ich nicht stark genug bin, dass ich mich nicht strukturieren kann, meine Energien besser einzuteilen und vor allem mich nicht auch für andere Leute so zu verfeuern, dass ich gar nichts mehr für mich übrig habe. Also ich habe lange dazu tendiert, bis ich dich kennengelernt habe und mit dir ein Buch geschrieben habe, habe ich sehr lange dazu tendiert, mich völlig aufzuopfern für andere Leute, weil ich das auch gerne gemacht habe. Also ich kümmere mich gerne. Ne? Deswegen bin ich ja auch überhaupt jetzt an dieser Stelle. Deswegen haben mich auch meine Community-Mitglieder oft Mutti genannt, weil ich mich gerne kümmere um meine kleinen Schäfchen, weil ich will, dass es denen gut geht. Und da geht es nicht um mich, sondern um andere. Aber ich habe dabei festgestellt, dass ich meine Energie eigentlich für mich selbst brauche und hier auf Pump gelebt habe. Und das hat auch dann zu der Kreuzdiagnose quasi geführt, dass ich Burnout-ähnliche Anzeichen zeige. Und das war auch der Moment, wo ich ganz viel dieses Jahr, 2025, geändert habe und radikal entschieden habe, nicht zu meinen finanziellen Gunsten, sondern zu meinen persönlichen Gunsten, dass ich mich wieder ernster genommen habe in meinem Energieverfeuern. Wofür verfeuere ich meine Energie? Und habe mich ganz viel für mich entschieden. Seitdem geht es mir 200% besser. Ich bin ausgeglichener, ich bin friedlicher. Ich habe mehr Kapazitäten in meinem Gehirn frei, um gute Entscheidungen zu treffen, weil Angst ein schlechter Ratgeber ist, Stress ist ein schlechter Ratgeber. Wenn du aus diesen Motiven Entscheidungen triffst, zum Beispiel zu deiner Therapie oder beruflich, in der Familie, was auch immer, überall entsteht nur noch mehr Stress und du lebst immer mehr auf Pump. Und irgendwann steht das Burnout, weil du ausgebrannt bist. Ne?
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Also wie sich ADHS zeigt, vor allem bei weiblich sozialisierten Menschen im Alltag. Also ADHS bedeutet ja, dass das Gehirn anders arbeitet oder hat eine besondere Funktionsweise. Das heißt, es reagiert oder es ist stärker empfindlich für Reize jeglicher Natur, Emotionen und auch Ablenkungen. Und ne, man fängt dann eben zum Beispiel ganz viele Dinge an und verliert dann irgendwie den Faden. Und das kann zu Überforderungen führen. Ja, dann irgendwie so Routine.
Ich wünsche das ja nicht so manchmal, weil es echt anstrengend ist. Ja, ne? Aber ich komme von Hölzgen auf Stöckskin.
Ja, genau. Und das ist also wirklich so ein ganz typisches ADHS-Ding, wo man dann eben, das ist eher super anstrengend, wenn die Stringenz so ein bisschen fehlt. Dann eben auch die Routinen. Und da ist auch nochmal die Überleitung zum Lipödem. Das erfordert ja ganz viel Routine. Und diese Routinen, die anderen vielleicht auch irgendwie leicht fallen, so, die sind irgendwie total schwer
umzusetzen,
weil sie einfach nicht das Belohnungssystem befeuern. Das heißt also, wenn du da deine Kompression anziehst, es gibt keine Belohnung. Ja, und das, also man hat ein dysreguliertes Belohnungssystem und das cravet eigentlich die ganze Zeit irgendwie Sachen, die geil sind, also so ein bisschen Dopamin liefern und also Routinen tun das halt eben gar nicht und dann geht das sozusagen auf das Minuskonto. Also es geht aufs Budget und du verlierst sozusagen dann die Energie, weil du einfach das investieren musst in was, wo du gar nicht so Bock drauf hast. Und das kostet enorme Kraft, ne, weil also ein ADHS-Gehirn braucht immer was, womit es in Resonanz geht, was es irgendwie füttert. So, das ist ja auch, wenn wir beide uns treffen, dann geht da was in Resonanz. Dann ist es auch leicht, weil dann macht es Spaß, dann kann man diese Welle surfen, aber eben, wenn das Dinge sind, die keinen Spaß machen, dann ist es schwierig und das sind eben diese Routinen. Dann ist eben der Kopf andauernd unruhig, was du schon angesprochen hast, dieses Overthinking, Gedankenkreisen, ja, sich vielleicht auch irgendwie ständig mit Zweifeln und Angst und dieses, ich bin nicht gut genug, ich bin immer zu viel und nicht genug. Und das macht ja auch dann den Körper irgendwann total erschöpft, weil man ja auch irgendwann geflutet ist von so Cortisol, ne, Stresshormonen und so. Und manchmal fallen auch Entscheidungen super schwer. Also so priorisieren ist halt einfach auch ein Riesenthema und auch Zeitblindheit und so weiter. Und das, ja, diese Muster, die sind halt nicht irgendwie Zeichen von Versagen, sondern es ist eben ein Hinweis darauf, dass das Gehirn anders arbeitet. Manchmal schneller, kreativer, aber eben auch sensibler, ne, also da empathischer. Aber dann eben ist es halt auch leichter überlastet und das ist halt die Gefahr, dass man ausbrennt.
So, aber nur mit sich selber. Genau. Man ist überkritisch mit sich selbst und man nimmt auch etwas, was vielleicht eine kleine Millisekunde am ganzen Tag war und zerdenkt das tagelang, bis man über, also man kommt auch nicht weiter. Also es ist zum Beispiel etwas, man hat vielleicht einen Fehler gemacht und dann hat man eine riesige Kausalkette von, was nicht alles deswegen jetzt passiert ist und ob das jetzt jemand dazu bringt, dass man einen weniger mag und wie kann ich das wieder gut machen? Soll ich mich entschuldigen? Soll ich einen Brief schreiben und solche Sachen? Ne? Also man ist da, man zerdenkt erst bis ins kleinste Mikrobiom, bis man einfach zum Schluss kommt, ich kann jetzt, und dann ist es schon längst wieder zu spät. Dann, die Situation ist eine Woche alt, ist es schon längst zu spät, darauf zu reagieren. Gerade in der Therapie ist es ja so, fürs Anziehen der Kompression bekommst du jetzt nicht unbedingt ein Schulterklopfen oder einen direkten Dopaminausschuss, sondern du wirst im Laufe des Tages theoretisch dafür belohnt, dass du vielleicht weniger Schmerzen hast, dass du belastungsfähiger bist. Aber das spürst du ja nicht als Peak, als Dopamin-Peak oder sowas, sondern es bleibt etwas aus, was doof wäre.
Genau. Und die Belohnung bei ADHS muss eigentlich immediat erfolgen. Also ich mache etwas, deswegen ist zum Beispiel, weiß ich nicht, Gartenarbeit so cool, weil, weiß ich nicht, du
kriegst
deinen Kompost um und dann siehst du hinterher das Resultat, genau. Ja.
Genau, und das spüre ich total, dass zum Beispiel die richtige Farbe von der Kompression mir einen Dopaminausschuss gibt, weil ich diese modische Eigentherapie am Laufen habe. Also ich habe zum Beispiel, für alle, die jetzt hier neu sind, ich habe auch die Kompression an den Armen tragen müssen oder ich trage sie auch bis heute, 15 Jahre lang trage ich die schon und es ist gar nicht so einfach, die zu tragen, weil es irgendwie ein komisches Gefühl ist, man ist es nicht gewohnt. Und ich habe das erst geschafft zu durchbrechen, sie doof zu finden und in dieser Ablehnungshaltung zu stehen, als ich mich dazu entschieden habe, jedes Outfit jeden Tag passend zu meiner Armkompression zu wählen, weil es dann eine Einheit bildet, ein stimmiges Konzept. Es fühlt sich an, als wenn das richtig wäre. Auch wenn ich es nicht unbedingt freiwillig gerne trage, sondern ich muss irgendwie damit zurechtkommen. Und das richtige Outfit zu finden und das in Kombination mit der Kompression zu sehen, das schüttet dann so ein bisschen Dopamin aus und denke mir so, alles klar, ich bin gerüstet, ich sehe heute fabelhaft aus und ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Und das sind so kleine Inselchen, die man sich bauen kann, wenn man aber auch ganz bewusst damit umgeht, okay, wo kriege ich jetzt Dopamin her? Wo kriege ich mein Glück? Also jetzt mal auf Küchentischpsychologie-Wesen, wo kriege ich mein Glück her? Weil das kommt eben aus bewussten Entscheidungen. Ich kann nicht an der Bushaltestelle sitzen und warten, bis der Glücksbus vorbeikommt, sondern ich muss dafür sorgen, dass ich bewusst für mich das zugänglich mache.
Das ist spannend, dass du das ansprichst, weil da hast du unbewusst etwas gefunden, das es tatsächlich gibt. Also im therapeutischen Kontext, da gibt es auch Evidenzen dazu. Das heißt tatsächlich Dopamin-Dressing. Also sich Dopamin anziehen. Also wenn man dann mal grau trägt, das was mit der Stimmung sozusagen macht. Und wenn man da die buntere Farben wählt und so, kann das genau das hervorrufen, was du gerade gesagt hast. Also Dopamin-Dressing, so heißt das.
Ja, geil. Und vor allem, weil ich ja jetzt auch hier 15 Jahre schon meine modische Therapie mache. Selbst monochrome Sachen können ja cool sein, wenn du jetzt zum Beispiel mit den Strukturen, also ich gebe es jetzt als freien Tipp kurz heraus, spiel mit den Strukturen, spiel mit Materialien. Also wenn du grau und grau trägst, dann sei cool, dann sei lässig, sei Hugo Boss, bam, bam, bam. Und ein paar coole Slipper dazu oder sowas. Oder ein Statement Piece als Kette, ne? Kann alles super funktionieren, um dein Selbstwertgefühl auf ein neues Niveau zu bringen. Denn das richtige Outfit, du ziehst dir ein Gefühl an, du ziehst den Zweifel aus und ziehst dir ein gutes Gefühl an. Und das ist wie eine Rüstung. Ne? Frauen mit Lipödem, die tendieren dazu zu sagen, das wäre ein Panzer, sich die Kompression anzuziehen. Die Kompression fühlt sich wie ein Panzer an. Und das ist wieder der Moment, wo man sich selbst da ermahnen muss, wie nenne ich das gerade? Ist das eine gute Entscheidung, das so zu nennen? Mache ich es mir zugänglich oder mache ich es mir nur schwer, weil es gleich negativ behaftet ist? Und ich würde immer sagen, es ist eine Rüstung, ne? Sie schützt dich vor Dingen am Tag.
Genau. Ja, und das passt auch gut zum Thema Masking. Also man hat ja auch eine soziale Maske und man kann quasi lernen, die auch sich selber zu erstellen. Also das wirklich so als selbstbestimmte Maske zu leben und zu sagen, okay, welchen Avatar ziehe ich mir heute an? Was will ich denn darstellen? Wer will ich heute sein? Und das geht eben auch für so imaginierte Rollen. Ja? Also zu sagen, okay, es fällt mir irgendwie schwer, mich abzugrenzen oder so, aber ich gehe jetzt dahin und ich habe zum Beispiel einen Klienten, der hat ADHS, da geht es darum, dass er sich dann auch immer so ein spezielles Jackett anzieht, weil der ist halt Chef und der macht das nicht gerne, so sich da so durchzusetzen und so. Und dann spielt er diesen Avatar, das haben wir zusammen erarbeitet, dass er sagt, ich ziehe jetzt auch das Jackett an, das ziehe ich nachher auch wieder aus und ich spiele jetzt eben diese Rolle. Und wenn man das bewusst quasi konstruiert, kann das irgendwie total erleichternd sein, tatsächlich. Also das passt da auch ganz gut zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, fake it until you make it.
Ganz genau, ja. Aber was ich... Ja, bitte?
Ja, das ist jetzt ein Bild für die Götter. Ganz genauso funktioniert es immer, weil wir ganz viele Gedanken haben, die wir teilen wollen.
Gegenseitig unterbrechen. Wir reiten uns hier schon zusammen, dass aber wir beide parallel sprechen.
Genau, aber wir können das sehr gut, weil wir genau wissen, wie es gemeint ist. Nämlich, je mehr man sich unterbricht, das hast du mir beigebracht, je mehr man sich miteinander unterbricht, desto spannender ist ja die Konversation.
Ja, und das bedeutet, dass ich noch da bin. Wenn ich aufhöre, dich zu unterbrechen, hast du mich verloren, weil da warst du so langweilig, dass ich dir leider nicht mehr folge.
Also ein Gedanke, den ich ganz kurz nicht vergessen will, weil das ist nämlich auch so ein Teil davon, man will Sachen nicht vergessen. Du hattest bei dem Instagram-Beitrag, den packen wir übrigens nochmal in die Shownotes, damit ihr den nochmal nachlesen könnt, da hattest du die Korrelation zwischen ADHS und Lipödem auch auf, glaube ich, hormoneller Basis genannt. Warum treten beide Dinge oft gleichzeitig oder beieinander auf, beim gleichen Menschen auf, meine Güte? Genau, wie ist da der Zusammenhang genau vielleicht auf biologischer Ebene?
Ja, also da gibt es ein unsichtbares Zusammenspiel, wenn man das so sagen möchte. Und zwar, also sowohl die ADHS als auch das Lipödem, die haben einen neurobiologischen und hormonellen Hintergrund. Und die können eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, eng miteinander verwoben sein. Und zwar, also beim Lipödem spielen ja, wie du weißt, Hormone eine zentrale Rolle. Das weißt du besser als ich, besonders Östrogen und Progesteron. Also das weißt du wahrscheinlich auch, du hast da ohne Ende Evidenzen, dass Lipödem häufiger oder vermehrt eben auch bei weiblich gelesenen Menschen auftritt und entwickelt sich eben oft in hormonellen Umbruchsphasen. Das war ja wahrscheinlich bei dir auch so. Also Pubertät, Schwangerschaft, Menopause sind so die Momente, wo das irgendwie stärker zum Vorschein tritt. Dass das Östrogen, das beeinflusst eben die Fettverteilung, also auch das Gewebe und die Durchblutung und was eben dann die typischen Veränderungen des Lipödems auch erklärt. Und die Hormonschwankungen können ja auch die Schmerzwahrnehmung erhöhen, also Müdigkeit verstärken, das Nervensystem empfindlicher machen. Und ADHS, wie ich vorhin schon gesagt habe, wird durch eine neurobiologische Dysregulation von Dopamin und Noradrenalin geprägt. Und Dopamin steuert die Motivation, die Belohnung, die Aufmerksamkeit. Und bei ADHS, wie ich das auch schon gesagt habe, arbeitet eben das Dopaminsystem anders, was zur Impulsivität, das hatten wir gerade schon, zu Unruhe und Überforderung führen kann. Und Hormone wie Östrogen und Progesteron beeinflussen auch das dopaminerge System. Das heißt, also hohe oder schwankende Östrogenspiegel können die Verfügbarkeit von Dopamin im Gehirn verändern. Und deshalb berichten eben auch viele weiblich sozialisierte Menschen oder Menschen mit zyklischen Uterushormonen in dem Fall, die ADHS haben, dass ihre Symptome zyklusbedingt stärker oder schwächer auftreten. Also so ganz wirklich so PMS aus der Hölle und sowas. Hm. Und wie man jetzt Lipödem und ADHS verbinden kann, also diese Hormonschwankungen, die das Lipödem beeinflussen, wirken gleichzeitig eben auch auf das Gehirn. Und dadurch kann es eben passieren, dass körperliche Symptome und mentale Überforderungen sich gegenseitig quasi verstärken. Das heißt also Schmerzen, Müdigkeit, Schwellungen führen zu erhöhtem Stress. Das verschärft dann eben auch, wenn eine ADHS vorliegt, die ADHS-Symptome wie innere Unruhe und Konzentrationsprobleme. Ich weiß nicht, ob du das bei dir auch selber wahrnimmst. Ne? Wenn also je schlimmer es ist körperlich, desto mehr stresst sich das ja vielleicht einfach auch, weil auch der Fokus da so hingeht. Und dann hast du eben noch mehr innere Unruhe. Und das wirkt sich ja dann darauf aus, dass du dich nicht konzentrieren kannst. Und dann gibt es eben auch so diese ADHS-typische Impulsivität, fehlende Routinen, ja, Schwierigkeiten im Umgang mit der Selbstfürsorge, dieses Dranbleiben und so. Und das führt dann wiederum ja auch zu einer stärkeren Belastung des Lipödems, weil wenn ich meine Kompression nicht regelmäßig da anziehe, wenn ich da mich nicht massiere und so weiter, dann, also das bedingt sich gegenseitig. Das heißt, also kurz und knackig zum Mitnehmen, hormonelle Veränderungen wirken auf Körper und Gehirn gleichzeitig. Und das erklärt, warum sich eben viele Frauen mit Lipödem nicht nur körperlich überfordert fühlen, sondern eben auch mental häufig gestresst sind. Und ja, das ist eben ein Zusammenspiel. Und was wichtig ist, ist zu verstehen, dass diese Überforderung eben kein Zeichen von Schwäche ist. Das hatten wir ja auch in dem letzten Podcast schon gesagt. Es geht wirklich darum, einen neuen Weg zu finden, wie man sich selber besser verstehen kann, anstatt sich zu bekämpfen. Und dass man das eben sehen kann, wie natürliche Reaktion auf hormonelle und neurobiologische Einflüsse. Und dass es eben darum geht, diese körperlichen Bedürfnisse ernst zu nehmen, aber auch eben mentale Strategien, die wir ja auch zuhauf in dem Buch teilen, zu nutzen, um ja besser auf sich zu achten, um einfach ein besseres Verständnis zu haben für sich. Und Psychoedukation ist einfach total wichtig. Also wenn man mal verstanden hat, wie man tickt, kann man ja irgendwie auch sein Leben besser an sich anpassen. Das hatten wir ja auch nicht. Passt nicht du dich an, sondern passt es an dich an. Also nicht, wie funktionierst du besser, sondern wie funktioniert es besser für dich? Und ja, über dieses Wissen quasi kann man dann die ganzen Schuldgefühle auch reduzieren und eben mehr Wege finden für Selbstfürsorge und emotionale Freiheit. Schließt sich der Kreis.
Genau, das ist es, weil es liegt mir die ganze Zeit auf der Zunge. Es ist eine negative Spirale. Also es ist ja irgendwie klar oder es liegt auf der Hand, dass Frauen mit Lipödem ein hormonelles Problem haben im Körper. Nicht das Lipödem fördert dieses hormonelle Problem, sondern sie haben ein hormonelles Problem und das triggert das Lipödem und macht einige Dinge schwieriger. Und es ist eine negative Spirale, denn diese Hormonprobleme, diese Disbalancen und ja, mal ein hoher Spiegel, mal ein niedriger Spiegel, je nachdem, ob man auch viel abgenommen hat. Gerade Bauchfett fördert ja Östrogene oder eben nicht. Und das ist alles etwas, was den Körper ins Ungleichgewicht bringen kann. Auch Total-OPs oder überhaupt OPs. Alles, was den Körper stresst, kann ja auch den Hormonhaushalt beeinflussen. Und je mehr dieser Hormonhaushalt eben nicht in Balance ist, desto eher hat man eben dieses Problem, dass das Dopamin nicht ordentlich ausgeschüttet wird. Du wirst, wenn wir es jetzt mal wieder auf Volksmund runterbringen, du wirst immer unglücklicher, weil deine Hormone es quasi bremsen, dass du Glück empfindest oder dass du Glücksinseln findest. Das macht dich wieder unglücklicher mit deinem Körper. Du empfindest wieder mehr Stress, weil du zum Beispiel nicht genug Wertschätzung für dich empfindest, um dich zu kümmern. Oder du schaffst es eben durch diesen niedrigen Dopaminspiegel, durch das niedrige Glück, das du empfindest, schaffst du es nicht, deine Therapie umzusetzen, weil du keine Kraft dafür hast, weil es braucht ja auch immer wieder Kraft und diese bewussten Entscheidungen, die du für dich selbst setzt. Dann klappt es vielleicht auch mit dem Essen nicht, weil du eher zu Essen greifst, das jetzt einen kurzen Dopaminausschuss bringt. Was aber im Nachhinein dann wieder eigentlich auf das Negativkonto geht. Und es ist eine Spirale und alles begünstigt sich miteinander. Und sobald du lernst, mal den Druck rauszunehmen und jetzt mal ganz nüchtern darauf zu gucken, was denn alles miteinander in Korrelation ist, wie gut, dass du hier bei uns bist, dann kannst du auch gütiger mit dir sein und diese ganzen Vorgänge ganz anders betrachten und sagen, ey, ich bin nicht das Problem hier, sondern Biologie ist richtig komplex. Und ich fange jetzt mal an, Stellschraube für Stellschraube, ganz langsam. Denn ein Wort wirst du in dem Buch mehr als einmal lesen, Baby Steps. So kleine Schritte gehen, wie es nur geht, wie es dich eben nicht überfordert. Du kannst nicht alles auf einmal umstellen, aber es hilft zu verstehen, wo deine Baustellen sind und ganz langsam Schritt für Schritt, eine nach der anderen mal so begutachten, schauen, was du machen kannst, was du nicht machen kannst, wofür brauchst du noch Wissen, wie viele Podcast-Folgen von Mutmaschen mit Marianne Joanneau und Caroline Sprott musst du noch hören, damit du es verstehst. Solche Sachen, weißt du? Wir kriegen das alles in den Griff, aber nimm mal das Tempo raus und den Druck und denk nicht, dass du eine Versagerin bist, sondern du hast einfach noch nicht den Werkzeugkoffer an der Hand, um mit der Situation bewusster und aufgeklärter umzugehen. Und das ist eben bei mir auch passiert, als wir darüber gesprochen haben, wie sehr ich ADHS habe. Und das Spannende ist, auch ein anderes Mitglied in meinem Haushalt hatte ADHS. Und zwar ein ganz, ganz anderes, facettenreiches Konstrukt davon.
Weil das Mitglied in deiner Familie ist nämlich sozialisiert und hat da, also entstehen wirklich ganz andere Merkmale. Was ich an der Stelle aber nochmal sagen will, was ich wirklich spannend finde und was ich auch gerne mitgeben möchte, ist zu sagen, also du bist nicht allein und auch du, Caro, bist nicht allein damit, weil ich habe eine Studie zitiert, die ich euch eben mitgebracht habe und diese Studie hat 354 Frauen mit beziehungsweise ohne Lipödem-Symptome untersucht und hat quasi ermittelt, also das mittels Adult Self-Report Scale, also das ASRS, wie viele aus dieser Vergleichsgruppe ADHS hatten. Das war sehr spannend. Das Ergebnis ist, in der Lipödem-Gruppe waren 77% ASRS-positiv, also Hinweise auf ADHS, versus 54% in der Vergleichsgruppe ohne Lipödem. Mhm. Das heißt, also das ist schon eine große Zahl. Also es besteht wirklich eine positive Korrelation zwischen Lipödem-Symptomen und ADHS-Hinweisen. Und das weiß man gar nicht und hört das auch nie irgendwo, ne, dass da so ein Zusammenhang besteht. Und ich finde das einfach so wichtig, darauf hinzuweisen. Und das ist ja auch hier so ein bisschen, um aufzuklären, weil ganz viele, wir haben dann diesen Post da ja auch auf Instagram gepostet und es gab ganz viel Resonanz, dass ganz viele gesagt haben, Mensch, jetzt macht alles Sinn und auch das wusste ich gar nicht und auch krass. Und ja, ich denke, es ist einfach wichtig aufzuklären und den Menschen zu sagen, du bist nicht allein, du bist auch nicht das Problem, du bist nicht zu faul oder zu blöd oder so, stell dich nicht so an, sondern ne, das ist einfach ein Phänomen, das therapeutisch auch viel besser begleitet werden sollte. Und naja, ich meine, viele Fachleute haben halt auch selber gar nicht die Ahnung über diese Dinge, was ich sehr schade finde. Und deswegen haben wir das hier
Und deswegen der große Hinweis auf dich, denn du kannst da Gespräche führen, wenn man das einen Verdacht darauf hat und da mal ein Gespräch braucht, um über diesen Verdacht zu sprechen und auch über die eigene, mir kommt gerade das Wort Case Study, also das dein eigenes Szenario, was du einmal aufarbeiten möchtest, kann man gerne Kontakt zu dir aufnehmen. Das werden wir auch nochmal in die Shownotes schreiben, deinen Link, wo man einen Termin mit dir buchen kann. Und es gibt auch zu dem ADHS einen Exkurs in unserem Buch Emotional frei mit Lipödem. Jetzt vorbestellen, das wunderbare Buch, was am 16. Februar rauskommt. Und wir werden ein Release-Event in Berlin starten im April. Wir werden noch alle Infos, sobald es feststeht, wann, unbedingt dranbleiben, Newsletter abonnieren, das Buch vorbestellen, uns auf Instagram folgen, Neuroperspektiven und Powersprotte. Und dann kannst du das einfach nicht verpassen, weil es wird das Event des Jahres, ganz klar. Und auf jeden Fall, wenn du dich gerade wiedergefunden hast in dieser Folge, dann ist es vielleicht dein Zeichen, dich damit auseinanderzusetzen und es dir leichter zu machen statt schwerer.
Darf ich noch was ganz Wichtiges sagen?
Na klar.
Also es geht nicht nur darum, dass jemand ein Gespräch mit mir haben kann, sondern tatsächlich, wir sind ja hier ein Therapiezentrum und wir machen auch Diagnostik, eben vor allem für weiblich sozialisierte Menschen, weil eben diese klassischen diagnostischen Mittel, die es auf dem Markt gibt, zielen auf männlich sozialisierte Menschen ab, ne, die so klassische Zappelphilipp und so. Und ganz häufig wird bei weiblich sozialisierten Menschen die ADHS nicht erkannt, weil sie eben so wandelnde Kompensationsstrategien sind, so ein bisschen wie du, ne, so Powerfrauen, die einfach dann so heimlich leiden. Und das ist eben wichtig, in der Diagnostik da nochmal so spezifisch nachzufragen, falls du dich erinnerst. Das haben wir ja auch zusammen gemacht. Und ne, in den klassischen diagnostischen Kontexten wird ja so abgefragt, hatten sie gute Noten und so weiter. Und ja, also viele weiblich sozialisierte Menschen hatten gute Noten, haben sogar Abitur gemacht. Und es ist irgendwie eben wichtig, da ja, zu Fachpersonen zu gehen, um eben nicht so eine Angst zu haben. Es wird einem wieder nicht geglaubt, Medical Gaslighting,
Genau.
und so weiter. Ja,
ja also da können das wir ja nochmal wichtig.
Genau. Deswegen war mir das nochmal wichtig, also zu sagen, es geht nicht nur, dass wir therapeutisch begleiten, sondern bei uns im Therapiezentrum wird auch diagnostiziert.
Ja, danke dir für den Hinweis. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, ich habe ja schon sehr viele Aufforderungen gemacht, es tut mir ganz leid, aber ich bin auch ein bisschen excited. Ich bin wirklich richtig voller Dopamin gerade geschüttet, weil es so schön ist, mit Marianne zu sprechen. Und ich hoffe, du hast die Folge genauso genossen. Wenn ja, dann hinterlass eine 5-Sterne-Bewertung. Teil gerne die Folge mit der Community, die du hast, denn es gibt vielleicht ganz viele Frauen da draußen, die diesen Zusammenhang noch nie gesehen haben. Und vielleicht ist das der große, entscheidende Moment, wo endlich alles Sinn ergibt. Und ich kann euch aus meiner eigenen Erfahrungen sagen, es ist so entlastend zu verstehen, wie du funktionierst, wie dein Gehirn funktioniert und wie dein Körper funktioniert, um dann dich darauf einzustellen, was brauchst du, damit es dir leichter fällt. Und das ist ein ganz anderes Herangehen als ich muss und ich kann nicht und ich weiß gar nicht, wie das geht und so weiter. Mach dich frei, emotional frei von all diesen Ketten, die dich zurückhalten und ganz viel Unverständnis gegenüber deinem Körper. Und wir freuen uns auf die nächste Folge zusammen. Was ist heute der schlaue Catchphrase am Ende? Haben wir noch ein Marianne Joanneau Best Oldie?
Ja, es gibt nur einen Weg, deinen Weg.
Oh, das ist schön. Das finde ich gut. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
Bis dann. Tschüss.